Deutschlandfunk. Der Tag.
Gastanks kamen, die A runtergeflossen, Gas strömte aus, 5 Meter hoch, LKWs kamen runter, Horror.
Wir versuchen jetzt, weil das Wasser hat gestanden bis über die Satellitenschüssel, das, was oben in den Schränken trocken geblieben ist, dass wir das vielleicht noch rausholen können und vielleicht noch ein paar Töpfe, die nicht weggeschwommen sind. Aber viel mehr haben wir nicht mehr. Ich habe keine Schuhe mehr, ich habe nichts mehr.
Gerade neu gekauft. Die Leute stehen vorm Nichts. Hier vorm Nichts. Die Leute brauchen Hilfe.
Wassermassen, Schlamm und Trümmer haben heute vor genau 2 Jahren weite Teile des Ahrtals in Rheinland-Pfalz zerstört. Die Flutkatastrophe mit mehr als 180 Toten trifft auch Menschen in Nordrhein-Westfalen und in Belgien. Allein dort in unserem Nachbarland kamen 35 Menschen ums Leben. Wer überlebt hat, musste fast immer ganz von vorne anfangen. Und wie schwierig der Wiederaufbau auch 2 Jahre später noch ist, das schildert die Landrätin Cornelia Weigand aus dem Ahrtal so.
Ich habe zwischendrin mal gesagt, ich glaube, es ist kein Marathon, es ist ein Ultra. Vielleicht sind wir langsam bei der 20-Kilometer-Marke, haben gute Verpflegungsstellen, aber das ist die größte Baustelle Deutschlands und es ist einfach sehr kraftraubend für alle Beteiligten.
Landrätin Cornelia Weigand. Das ganze Interview mit der parteilosen Politikerin gibt es übrigens in unserer DLF-Audiothek-App zum Nachhören. Wie sieht es heute aus im Ahrtal und was lässt sich lernen aus der Flutkatastrophe, damit wir überall in Deutschland künftig besser vorbereitet sind, gerade in Zeiten des Klimawandels? Dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir auf das Thema Gendern, mit dem sich heute an diesem Freitag der Rat für deutsche Rechtschreibung befasst hat. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Anke Petermann ist unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Rheinland-Pfalz. Sie war damals unmittelbar nach Ausbruch der Flutkatastrophe am 14. Juli 2021 im Ahrtal. Und bis heute fährt sie immer wieder regelmäßig hin, spricht mit den Leuten, spricht mit Behörden und kann uns jetzt unter anderem erzählen, wie viele Steine, auch im übertragenen Sinne, aus dem Weg geräumt werden müssen, um das einstmals so wunderschöne Ahrtal, eine Weinbauregion übrigens, wieder aufzubauen. Hallo Anke.
Hallo Barbara.
Heute ist Jahrestag. Ist klar, dass da alle hinschauen ins Ahrtal. Wie nimmst du es an den 364 anderen Tagen im Jahr wahr? Hat das Interesse nicht doch ganz schön nachgelassen?
Mein Interesse hat nicht nachgelassen und ich werde ja auch immer wieder von Redaktionen hingeschickt, so dass ich eigentlich übers Jahr verteilt immer mal wieder Anlass habe, dahin zu fahren. Und wie ich es dann wahrnehme, das kommt immer sehr darauf an, mit wem ich mich dort treffe. Also teilweise gibt es ganz viel Aufbruchsstimmung, wenn ich in dem kleinen Örtchen Marienthal bei Dernau bin, das jetzt ein Nahwärmenetz bekommt und wo die Leute dann zukunftsfähige Heizungen haben. Da freut man sich natürlich, dass man jetzt gut durch die Heizkrise kommen wird. Aber natürlich ist da auch Trauer dabei. Also auch in diesem Ort hat man Mitbewohner verloren, Nachbarn verloren und einfach auch ja dieses idyllische Örtchen, wie es halt vorher aussah. Was man dann aber gewonnen hat, das sind eben auch Leute, die aus ganz Deutschland kamen, um zu helfen. Man hat teilweise Freundschaften gemacht. Also es ist so eine Mischung. Man trifft auf große Depressionen, man trifft auf Frustration und auch auf viel Schimpfen und Meckern über Politiker. Aber man hat eben auch diese Aufbruchstimmung und dieses Selbstbewusstsein. Uns hat jetzt diese Krise nicht aus der Bahn geworfen. Was kann uns noch schocken?
Also das habe ich mal vorausgesetzt, dass du natürlich interessiert bist. Hast du aber einen Eindruck von den Menschen in der Region, wie die sich selber fühlen, dass heute natürlich ein Tag ist, wo alle Schlaglichter auf sie und ihr Schicksal gerichtet werden? Aber fühlen sie sich auch im Rest des Jahres gesehen mit ihrem Schicksal?
Also sie bitten schon darum, zum Beispiel, dass nicht alle Medienvertreter jetzt in den letzten 1-2 Wochen vor dem Jahrestag immer kommen. Das ist einfach eine enorme Belastung. Die Leute trauern, die erinnern sich an die Dinge, die vor einem Jahr geschahen. Manche saßen da auf Dächern, haben ausgeharrt und haben vielleicht gar nicht geglaubt, dass sie das überleben. Und jetzt werden die ständig mit Fragen bombardiert. Also diese Aufmerksamkeitsökonomie, die verteilt sich da teilweise einfach sehr schlecht. Und ja, natürlich hätten sie gern, dass viele ihrer Anregungen und Bedürfnisse und auch Kritik, dass die im Rest des Jahres stärker wahrgenommen werden würde. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Und du selbst als Berichterstatterin, jetzt fällt es dir möglicherweise, nehme ich an, leichter hinzufahren als vielleicht ganz am Anfang. Mit welcher Hemmschwelle kannst du denn oder berichtest du über eine Katastrophe?
Naja, anfangs war es einfach enorm deprimierend, wenn man da ankam, erstmal durch tonnenweise Schlamm wartete, diesen ganzen Staub einatmete. Also damals hat man Corona-Maske sehr gerne getragen, aber nicht wegen Corona, sondern weil da einfach dieser teils ja vielleicht auch giftige Staub in der Luft war. Und ja, die Leute waren einfach deprimiert. Das lässt einen als Reporterin ja auch nicht kalt, wenn man erzählt bekommt, ja, die Nachbarin hat das nicht überlebt, der Mann hat mit seinen Kindern stundenlang auf dem Dach gehockt, aber die Mutter konnte nicht gerettet werden. Da möchte man sich einfach manchmal nur dazusetzen und mitweinen. Und dann muss man sich wieder fassen und straffen und dann gibt es vielleicht ein Gesprächs Partner wieder, der mehr Optimismus verströmt. Also es ist immer diese Mischung, es ist immer diese Gratwanderung, die man da zu absolvieren hat auf Terminen.
Diese heftigen Regenmassen damals vor 2 Jahren, da sind wir natürlich heute versucht, alle schnell zu sagen, ich habe es heute Morgen auch getan, als ich dich anrief, zu sagen, naja, klar, ist der Klimawandel. Da hast du gesagt, nee, Moment, ganz so einfach ist es nicht. Was ist denn heute bekannt über die Ursache der Flut?
Also was man sagen kann, es war ein anhaltender, über Tage anhaltender Starkregen. Eine eben konstante Wetterlage. Und solche Wetterlagen werden sicherlich mit dem Klimawandel häufiger werden. Aber der Hochwassergeograf Thomas Roggenkamp, der blickt auf die Historie und sagt, es gab auch 1910 und 1804 heftige Hochwasser. Also das von 1804 zum Beispiel, das war von den Wassermengen ähnlich wie das 2021. Nur war damals eben die Talsohle, also das Flussbett selbst und die Auen, die waren nicht so dicht bebaut wie heute. Deswegen stieg das Wasser an den Häusern damals nicht so hoch. Also insofern muss man mit dem Klimawandel da als Argument ein bisschen vorsichtig sein. Man kann aber sicherlich sagen, dass das Ausmaß der Versiegelung und das Ausmaß der Bebauung sehr, sehr entscheidend für das Ausmaß dieser Katastrophe waren.
Wenn wir jetzt mal auf den Wiederaufbau blicken, der eigentlich, überrascht es mich gar nicht, dann doch wieder sehr viel länger dauert, als viele Betroffene das erwartet oder auch sich erhofft haben. Da kommt jetzt ein ganzes Bündel an Gründen zusammen. Lass uns vielleicht versuchen, das zusammen ein bisschen zu sortieren. Woran liegt's?
Naja, wenn man sich allein mal die Zahlen vor Augen führt, also 9000 Gebäude zerstört auf 40 Flusskilometern, dann hört man ja schon, das ist einfach eine ganz große Intensität von Zerstörung. Und diese Intensität war auch begründet in der Art der Schäden. Also zum Beispiel hatten viele Häuser im oberen Ahrtal eine Ölheizung. Und wenn die Öltanks aufgeschwommen und geborsten sind, dann heißt das für so ein Haus, dass es einfach durchtränkt wird. Und dann kommen nach 2 Tagen die Baugutachter rein und schnuppern und sagen, das ist so verseucht, das muss einfach abgerissen werden. Wenn man Pech hat, kommen sie aber vielleicht erst nach Monaten und sagen, das Haus muss abgerissen werden, weil es gab anfangs auch nicht genug Gutachter. Oder statische Probleme werden erst entdeckt, nachdem man schon einiges getan hat. Dann gibt es einfach auch das Maß der Betroffenheit. Es gibt traumatisierte Menschen, die können jetzt nicht gleich losrennen und Anträge stellen auf Wiederaufbauhilfe. Wenn dann die Anträge aber gestellt sind, dann fließt auch nicht gleich Geld, dann wird noch dieses nachverlangt und jener Beleg nachverlangt, dann geht's auf Handwerkersuche. Handwerker sind rar, gerade zum Beispiel Zimmermeister für diese historischen Fachwerkhäuser, die mit der Weinkultur eng verbunden sind. Oder Elektriker, die gibt's halt nicht am laufenden Meter. Das heißt, die Leute suchen ewig nach Hilfe, nach Geld und das alles geht einigermaßen schleppend voran.
Da gibt es diesen Wiederaufbaufonds, den das Land Rheinland-Pfalz und der Bund eingerichtet haben. Hält denn dieser Fonds, was er verspricht?
Also bei uns heute Morgen im Programm hat ja die Landrätin Cornelia Weigand präzisiert, das sei ein Aufbauhilfefonds und so wolle sie ihn auch verstanden wissen. Also das heißt, es gibt das Plädoyer von Kommunalpolitikern, diesen Fonds nicht auf einen 1:1 Wiederaufbau festzulegen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die sagt dann immer, ja, die Gelder werden auch nicht nur für 1:1 Aufbau ausgegeben, sondern das werde schon alles auf den Stand der neuesten Technik versetzt. Die Kommunalpolitiker, die schildern eine andere Realität. Die schildern halt, dass wenn sie zusätzliche Bäume in die Städte bringen wollen, zusätzliche Rigolen, also so kleine Wasserkanäle, um die Städte als Schwammstädte auszubauen, also saugfähig für Hochwasser, dass das eben aus dem Aufbaufonds nicht bezahlt wird, weil der eben nur das bezahlt, was schon vorher da war. Das heißt, die können dann Förderanträge auf Förderprogramme stellen, dann müssen sie aber Eigenanteile bezahlen und die Kommunen haben eben kein Geld, dann sind sie überschuldet, dann haben sie keinen Handlungsspielraum mehr. Also das sind die Kreisläufe, in denen die sich bewegen und da kann man die Beispiele fortsetzen. Also Schulen zum Beispiel müssen natürlich eigentlich aus Gründen der Teilhabe barrierefrei wieder aufgebaut werden. Das heißt eben mit Aufzügen. Aber wenn vorher keiner da war, dann wird er aus dem Wiederaufbaufonds nicht bezahlt. Und so weiter und so weiter.
Da komme ich nochmal mit dem Stichwort Klima an oder Klimawandel, Klimaschutz. Das Bundeskabinett in Berlin hat ja gestern gerade den Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Das schreibt dann eben vor, dass die Kommunen sich mehr auf den Klimawandel einstellen müssen und sich eben anpassen müssen in Bauweise und Infrastruktur. Da sieht man dann gerade im Ahrtal in der Praxis, wie schwierig das ist, der politische Willen einerseits und die Anpassung, die Umsetzung andererseits, nicht?
Ja, das sieht man, aber es gibt natürlich auch immer ganz kreative Menschen, also wie diesen Dorfkümmerer von Marienthal, ein pensionierter Bundespolizist, der hat einfach dafür gesorgt, dass dieses Örtchen jetzt dieses Pelletsnah-Heizkraftwerk hat und damit ein Netz hat, um andere Häuser zu versorgen. Und dafür wurden jetzt EU-Fördermittel mobilisiert, also aus Gründen des Pandemieausgleichs. Gut, man muss da manchmal etwas Fantasie aufbringen, aber andere Kommunalpolitiker, die vielleicht auch noch zig andere Baustellen haben, die können halt nicht Tage und Wochen damit verbringen, um jetzt das richtige Förderprogramm aufzutun. Und ja, da ist es wahrscheinlich ein bisschen schade, dass da nicht energischer einfach darauf hin gearbeitet wird, dass es diese Klimaanpassung gibt. In einem Punkt soll das jetzt allerdings passieren. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat angekündigt, dass im Vorgriff sozusagen auf das neue Gebäudeenergiegesetz, das ja ab Anfang 2024 greifen soll, dafür gesorgt werden soll, dass im Ahrtal jetzt schon zum Beispiel Wärmepumpen eingebaut werden können und dass das dann auch finanziert wird, sozusagen als vorgezogener Stand der Technik.
Okay, Probe aufs Exempel. Noch so ein Punkt, Anke, wo es auch Stimmen gab, die gewarnt haben, da würden jetzt Luxussanierungen vorgenommen, da würde doch wieder zu nah am Wasser gebaut, also die gleichen Fehler wiederholt wie schon in der Vergangenheit. Ist an diesen Befürchtungen und Vorwürfen was dran aus deiner Beobachtung?
Ja, also ich glaube, an Luxussanierung denkt wirklich niemand, aber man muss halt dieses Besserstellungsverbot, was diesem Wiederaufbauhilfefonds zugrunde legt, ernst nehmen. Denn ja, die anderen Bundesländer, die da ja auch beteiligt sind, die wollen eben Rheinland-Pfalz keine Luxussanierung auch eines ganzen Tals bezahlen. Aber ich denke mal, das ist relativ obsolet. Was diese andere Frage angeht, wie nah wird am Wasser gebaut, da kann man sagen, ja, es wird nah am Wasser gebaut, es wird im Überschwemmungsgebiet wieder aufgebaut. Und das liegt eben auch an der Fördersystematik dieses Wiederaufbaufonds. Das heißt, die Leute wurden anfangs nicht gefragt, ob sie nicht vielleicht auch eine Entschädigung nehmen und damit wegziehen wollten. Das wäre vielleicht eine gute Sache gewesen, hatten auch einige Gutachter und Wissenschaftler vorgeschlagen, ist dann aber nicht so gekommen. Also wer nicht gerade im besonderen Gefahrenbereich wohnt, der muss prinzipiell wieder aufbauen, es sei denn, er kann eine Ausnahme begründen und vielleicht ein Gutachten über ein Trauma vorlegen, dann wird ihm Wegzug finanziert sozusagen. Aber insgesamt kann man ja sagen, von den 9000 verwüsteten Gebäuden dürfen nur 34 oder jetzt vielleicht ein bisschen mehr, da gibt es neuere Zahlen, die sind aber noch nicht bekannt. Also 40 Häuser dürfen vielleicht am Ende nicht wieder aufgebaut werden, weil die in dieser ganz besonderen Gefahrenzone lagen. Und da meinen manche, naja, das ist ja doch recht wenig als Konsequenz aus diesem verheerenden Desaster, aus dieser verheerenden Flutkatastrophe.
Aus dieser Analyse, die du da jetzt gerade vorgenommen hast, da schließt sich meine nächste und letzte Frage ganz gut an, nämlich die nach der politischen Verantwortung. Wenn du jetzt so auf die letzten zwei Jahre zurückblickst, wer hat Verantwortung übernommen und wer nicht?
In Form von Rücktritten haben zwei Minister Verantwortung übernommen. Die damalige Bundesfamilienministerin von den Grünen, Anne Spiegel, die ist verspätet sozusagen zurückgetreten, weil dann, als sie schon in Berlin war, bekannt wurde, dass sie als Umweltministerin während der Flutkatastrophe urlaubte. Und das wurde erst später unter sehr unglücklichen Umständen öffentlich. Innenminister Roger Lewenz von der SPD, der trat zurück im Grunde ja, weil er in der Flutnacht doch mehr gewusst hat oder mehr hätte wissen können, als er anfangs zugab und daraus abgeleitet wurde, dass er auch mehr hätte tun können. Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von der SPD, die zieht sich immer darauf zurück, dass sie sich ja nicht für eine Naturkatastrophe entschuldigen könne. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um das missratene Katastrophenmanagement. Und der SPD-Politikerin ist an dem Abend offensichtlich entgangen, dass sich ihre beiden zentralen Minister, nämlich Anne Spiegel und Roger Lewenz, überhaupt nicht abgestimmt haben. Und dass dann eben Anne Spiegel am späten Nachmittag noch eine Pressemeldung alten Stands rausgegeben hat, da stand drin: Extremhochwasser sei nicht zu befürchten. Ja, das war dann eben das Riesenproblem, dass Medien und andere Beobachter einfach komplett gar nicht mit dem gerechnet haben, was danach kam. Und gut, man muss sich fragen, hat jetzt die Ministerpräsidentin die Aufgabe, das alles unter Kontrolle und Bewachung zu halten? Also sie ist der Ansicht, sie hatte das nicht, und die CDU-Opposition als stärkste Oppositionskraft, die hat ihr eben auch noch nicht so richtig nachweisen können, dass sie da eine zentrale Verfehlung begangen hat, dass sie da einen zentralen Fehler gemacht hat.
Anke Petermann, unsere Landeskorrespondentin in Rheinland-Pfalz, ich danke dir für deine Schilderungen und Einschätzungen. Wir wollen natürlich an dieser Stelle nicht unterschlagen, dass nicht nur das Ahrtal ganz besonders schlimm getroffen worden ist und auch weite Teile in Rheinland-Pfalz, sondern natürlich auch die Menschen in Teilen von Nordrhein-Westfalen und in Belgien damals vor 2 Jahren ein schlimmes Schicksal erlitten haben. Nochmals danke, Anke, für deine Schilderung und viele Grüße nach Mainz. Tschüss.
Danke dir.
Doppelpunkt, Unterstrich und Sternchen im Wort. Kaum etwas löst so viel Bluthochdruck aus wie die Gender-Debatte. Da könnte es vielleicht zur allgemeinen Beruhigung beitragen, dass der Rat für deutsche Rechtschreibung im belgischen Eupen über geschlechtergerechtes Schreiben heute Nachmittag beraten hat. Der Rat ist eine wichtige Instanz für Rechtschreibung. Mein Kollege Peter Kolakowski hat sich die Pressekonferenz am heutigen Freitagnachmittag angehört und jetzt ist er zu mir ins Studio gekommen. Hallo Peter.
Hallo Barbara.
Ja, was hat der Rat empfohlen? Wie gendern wir auf dem Papier?
Ja, zunächst, ich möchte die Hörer schon ein bisschen auf die Folter spannen. Zunächst muss ich noch mal sagen, was der Rat überhaupt macht. Der Rat beobachtet und entwickelt die deutsche Rechtschreibung. Dazu gehört auch die Orthographie weiter. Und er bewahrt die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung im deutschen Sprachraum. Das heißt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Südtirol und auch im deutschsprachigen Teil Belgiens, in der sogenannten deutschsprachigen Gemeinschaft. Und warum sich der Rat überhaupt gezwungen sah, zum Thema Gendern sich jetzt zu äußern, hat mir die Geschäftsführerin des Rates, Dr. Sabine Krome, erklärt.
Die Debatte ist aber auch ziemlich übertrieben worden. Frau Doktorin und Frau Professorin sind inzwischen ganz eingeführte Begriffe. Und das liegt natürlich auch an der ganzen Emanzipationsbewegung, die ja nun immerhin Jahrhunderte in Anspruch genommen hat. Und endlich hat sich diese Debatte auch mal Bahn gebrochen. Nur ist eben jetzt das Problem, dass eigentlich ein gesellschaftspolitisches, sprachpolitisches Problem auf die orthografische Ebene verlagert wird und dort gelöst werden soll, was in der Tat nicht geht, weil das eben eher außerhalb des orthografischen Regelsystems sich befindet, vor allen Dingen diese verkürzten Zeichen.
Ja, und jetzt zu der Ausgangsfrage. Was hat der Rat beschlossen? Kurz gesagt, auf den Punkt gebracht. Der Rat hat nichts beschlossen. Der Rat hat nur.
Nicht dein Ernst.
Der Rat hat nur eines beschlossen. Naja, nicht eines. Er hat 2 Sachen beschlossen. Er hat beschlossen, die Entwicklung A weiter zu beobachten. Und das Zweite ist, und das ist gar nicht neu, der Rat hat gesagt, dass solche Sonderzeichen nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie gehören würden und ihre Setzung könne in verschiedenen Fällen zu verschiedenen grammatikalischen Folgeproblemen führen, die noch nicht geklärt sind. Und wie das jetzt praktisch zum Beispiel bei der Satzzeichenerstellung oder beim Sprachfluss aussieht, das hat mir der Vorsitzende des Rates, Dr. Josef Lange, an einem Beispiel erläutert.
Man 2 Teilen. Das eine ist eine Diskussion um geschlechtergerechte Sprache, dass Menschen männlichen, weiblichen oder auch anderen Geschlechts ihrer Persönlichkeit entsprechend angesprochen werden. Dazu gibt es Regeln, die in den Gleichstellungsgesetzen der Länder beispielsweise in Deutschland festgehalten sind und auch im Schweizer Sprachengesetz, dass jeder entsprechend seines Geschlechts angesprochen wird. Das ist der eine Teil, der hat mit Rechtschreibung weniger zu tun. Schwierig wird es, wenn in ein Wort Zeichen eingefügt werden, der sogenannte Genderstern oder Doppelpunkt oder Unterstrich oder Mediopunkt oder welche auch immer, mit dem ausgesagt werden soll, damit sollten Menschen jeglichen Geschlechts gemeint werden. Damit haben sie unmittelbare Auswirkungen auf die Rechtschreibung nicht nur dieses Wortes, sondern auch unmittelbare Auswirkungen auf die Grammatik, wenn sie dieses in einen Satz hineinbauen. Wenn es um der Sternchen, die Präsident Sternchen in geht und Sie machen daraus einen Folgesatz, kommen Sie in grammatikalische Probleme, die nicht mehr lösbar sind, die vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler nicht zu vermitteln sind.
Peter, ehrlich gesagt, kannst du mir das nochmal übersetzen, was der Professor erklärt hat? Ich bin jetzt verwirrter als vorher.
Ehrlich gesagt, ich kann es dir auch nicht übersetzen, weil auch für mich sind diese Sonderzeichen und Sternchen oder die Unter- und Obersprüche sind für mich eigentlich nur sprachliche Stolpersteine als Journalist. Andererseits sehe ich natürlich, die Diskussion ist natürlich richtig. Also das hat auch der Rat für deutsche Rechtschreibung mehrmals betont. Die Diskussion um Geschlechterneutralität ist eine richtige Diskussion, die muss geführt werden. Aber die darf nicht auf dem Rücken der Sprach Gestaltung der Orthographie und der Typografie gestellt werden. Also das ist für den Rat der völlig falsche Weg. Und ja, du hattest mich im Vorfeld schon gefragt, an wen wendet sich denn überhaupt diese Empfehlung? Also nicht alle kennen den Rat für deutsche Rechtschreibung, viele kennen den Duden, aber der Rat für deutsche Rechtschreibung ist im Grunde die Institution, die Beschlüsse fasst, die dann verbindlich sind für die deutsche Rechtschreibung. Also früher war es tatsächlich der Duden, heute ist es das sogenannte amtliche Regelwerk. Der Duden ist abgelöst worden 1996 durch die Rechtschreibreform und der Rat gibt halt regelmäßig dieses sogenannte amtliche Regelwerk heraus. Das ist das sogenannte Referenzwerk für die deutsche Rechtschreibung und die Beschlüsse sind zunächst keine Beschlüsse, sondern Empfehlungen.
Du hast ja eingangs gesagt, die haben heute getagt und gar nichts entschieden. Aber es gibt ja Entscheidungen, so lese ich aus den Jahren 2021 und 2018, wo sich genau zum Gender-Stern der Rechtschreibrat auch geäußert hat. Vielleicht können wir einfach noch mal kurz drauf kommen. Was haben die denn damals beschlossen?
Die haben auch genau das beschlossen, dass solche Satzzeichen nicht zum Wortbestand gehören sollen. Aber es waren Empfehlungen. Und diese Empfehlungen werden irgendwann dann auch zu Beschlüssen, die dann in das amtliche Regelwerk mit aufgenommen werden. Das amtliche Regelwerk kommt aber nicht jedes Jahr raus, sondern nur alle paar Jahre. Bestimmte Dinge werden dann gesammelt im Rahmen der Rechtschreibung, im Rahmen der Orthographie oder neue Worte. Die werden dann gesammelt und dann, wenn diese Empfehlungen ausgesprochen sind vom Rat für deutsche Rechtschreibung, dann gibt es ein Anhörungsverfahren. Also diese Empfehlungen werden nicht gleich Beschlüsse. Und dieses Anhörungsverfahren, wer nimmt daran teil? Daran nehmen zum Beispiel teil Schülervertretungen, daran nehmen teil Lehrerverbände, daran nehmen teil Elternvereinigungen, Linguistenvereinigungen, Dolmetschervereinigungen, daran nehmen teil Gewerkschaften zum Beispiel, nehmen daran teil. Dann gibt es das Anhörungsverfahren und aus diesem Anhörungsverfahren entwickeln sich dann Beschlüsse, die dann letztlich an die staatlichen Institutionen weitergegeben werden und dann in das amtliche Regelwerk aufgenommen werden. Und heute hatte man eigentlich vor, in Olpen tatsächlich einen Beschluss zu fassen. Der ist aber nicht zustande gekommen, wie wir alle wissen. Also man kann nur hoffen, dass es schnellstmöglich zu einer Lösung kommt. Das kann dann aber auch wieder vielleicht, ja, weiß ich nicht, wie lange das dauern kann. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre.
Lässt das jetzt auf ein bisschen Gender-Zoff hinter den Kulissen schließen eigentlich, dass da heute keine Entscheidung zustande gekommen ist?
Freiburg? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte ja vorab mit der Geschäftsführerin Dr. Sabine Krome vom Rechtschreibrat gesprochen und die hat mir ganz klar, ich habe die natürlich die Frage gestellt als Journalist, was kommt denn nun bei raus, Frau Dr. Krome? Ich habe nicht Frau Doktorin Krome gesagt, dann wäre ich völlig verwirrt gewesen. Also sie sagte, Herr Kolakowski, ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Der Riss geht tatsächlich durch den Rat. Es ist völlig unentschieden, wie der Beschluss ausgehen wird. Es gibt tatsächlich Leute, die die Notwendigkeit sehen alle, eine geschlechtergerechte Sprache darzustellen, auch zu formulieren. Aber wie die nun formuliert werden soll. Es gab ja Empfehlungen vom Rat, geschlechterneutrale Sprache im Grunde zu etablieren, zum Beispiel die Forschenden, die Lehrenden, so in die Richtung, das ist der richtige Weg, aber es gibt trotzdem ja Redakteure und Redakteurinnen. Journalisten sind dann wieder die männlichen Journalisten und Journalistinnen. Dann hat mir der Herr Dr. Lange auch ein schönes Beispiel genannt. Ja, Frau Dr. Merkel, so hat Barack Obama gesagt, Frau Dr. Merkel war eine der bedeutendsten Politiker, hat bewusst gesagt, bedeutendste Politiker, nicht auf Politikerinnen, Englisch. Ja. Es wurde so übersetzt als Politiker. Und Herr Lange hat es schön dargestellt, hätte Herr Obama Politikerinnen gesagt, hätte er nur einen kleinen Teil der politischen Szene abgedeckt und Politikerinnen nehmen halt nur einen kleinen Teil der politischen Szene ein.
Deswegen habe ich gerade aber den Einwurf gemacht, weil das Englische steckt natürlich nicht so in der Klemme wie das Deutsche, weil dort beim Wort Politician nicht unterschieden wird zwischen Politiker und Politikerin.
Auch ein schöner Aspekt, also zum Beispiel die Übersetzung von einem deutschen Doppelpunkt, RedakteurInnen mit Doppelpunkt geschrieben. Wie will man das bitte übersetzen? Also da gibt es unglaubliche Schwierigkeiten und ja,
Bleiben wir mal kurz bei dem Rat nochmal, weil du ja auch sagtest, du hast da was von Rissen innerhalb des Gremiums wahrgenommen. Wer sitzt denn da eigentlich drin?
Also ganz kurz gesagt, in dem Rat sitzen 41 Mitglieder drin. Davon sind 18 aus Deutschland, dann 9 aus Österreich und der Schweiz, jeweils 9. Dann noch jeweils einer aus Liechtenstein, aus Südtirol und einer aus der deutschsprachigen Gemeinschaft und aus Luxemburg. Die Mitglieder sind alle ehrenamtlich tätig, sind oder waren alle tätig in Institutionen, die sich mit Sprache beschäftigt haben. Das sind oder waren Wissenschaftler, Menschen aus dem Verlagswesen, aus dem Zeitungswesen, Journalisten, Dolmetscher, also alles Experten, die sich tatsächlich den Kopf darüber zerbrechen, wie man die deutsche Sprache erhalten, bewahren, aber auch modernisieren kann. Aber offenbar gehört Genderstern und Doppelpunkt und so weiter offenbar nicht dazu.
Peter, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber eines treibt mich jetzt um, wenn keine Entscheidung gefallen ist, wie geht's denn dann jetzt eigentlich weiter? Also wie wollen wir in diesen Endlosstreit endlich Klarheit und Einheit, auch Einigung reinbringen?
Der Streit wird weitergehen. Der Streit wird so lange weitergehen, bis es tatsächlich eine verbindliche Regelung vom Rat für deutsche Rechtschreibung gibt. Und Herr Dr. Josef Lange, der Vorsitzende des Rechtschreibrates, hat ja nochmal ganz klar gesagt, es geht ganz klar um Verständlichkeit, um Lesbarkeit, um Übersetzbarkeit, um rechtliche Eindeutigkeit und auch Erlernbarkeit der deutschen Sprache. Und er hat an einem schönen, lustigen Beispiel erklärt, wie Kommasetzung zu Missverständnissen führen kann.
Kommen wir essen, Opa, oder kommen wir essen, Opa?
Ja, ich denke, dass auch jetzt in Zukunft noch einige Missverständnisse auftauchen werden, auch bei uns Redakteuren und Redakteurinnen.
Vorsicht!
Ansonsten finde ich die Entwicklung sehr spannend. Ich als Journalist muss allerdings sagen, also ich finde diese Satzzeichen mitten in Worten eigentlich eher wie, empfinde die wie Stolpersteine, ohne mich jetzt irgendwie zu outen als Frauen- oder Diversfeind. Ich finde es persönlich gesehen komisch.
Peter Kolakowski, das lassen wir jetzt so stehen, sonst kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen. Ich danke dir für den Besuch im Studio. Wir werden das fortsetzen mit Sicherheit. Tschüss.
Tschüss.
Das fast letzte Wort hat heute mal der Kanzler. Olaf Scholz hat sich vor ein paar Wochen geoutet, wie er es mit dem Gendern hält.
Ich spreche immer von Frauen und Männern. Andere sprechen von ArbeiterInnen. Und dann begegnet mir eine Bauunternehmerin in Cottbus und sagt, ich bin Maurer. Und ich finde, wir passen alle perfekt zusammen.
Und gepasst hat heute auch das paritätisch besetzte Podcast-Team mit Jörg Paffrath in der Redaktion. Und ich bin Barbara Schmidt-Batern. Tschüss und bis bald.